Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Marina Schweizer und heute mit dem zweiten Sportgespräch zum Anlass 50 Jahre Olympische Spiele 72 in München. Heute sprechen wir mit der erfolgreichsten deutschen Athletin bei diesen Spielen 72, Karin Büttner-Jans. Damals nur Karin Jans, hat als Turnerin 5 Medaillen für die DDR geholt damals. Frau Büttner-Jans, wird das Bild, das heute gezeichnet wird zum 50. Jubiläum, diesen Spielen, wie Sie sie in Erinnerung haben, gerecht?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde vor allem gut, dass diese European Championships stattgefunden haben, wenn das auch zeitlich nicht ganz auf den Tag passte, war doch die Erinnerung an die Olympischen Spiele sehr gut. Es war eine ganz tolle Stimmung. Ich habe selber im Stadion gesessen bei einem Leichtathletikabend und konnte verfolgen, wie toll gesprintet, geworfen und so weiter wurde. Und war selbstverständlich auch bei einem Turnnachmittag dabei, durfte auch eine Siegerehrung selbst mit durchführen. Das war eine klasse Stimmung und das hat mich tatsächlich an München sehr gut rückerinnert.
Also Sie waren in diesem Olympiastadion in München, das berühmte mit dem Zeltdach zum Beispiel. Sie waren da im Olympiapark, in dem Sie eben auch Ihre Medaillen gewonnen haben. Welchen Aha-Moment hatten Sie konkret?
Na, vielleicht fange ich an mit dem Stadion. Nur wenige Reihen weiter habe ich, oder Blöcke weiter, habe ich bei der Eröffnungsfeier 1972 gesessen. Ich hatte ja leider eine Fußverletzung, circa 3 Wochen vor den Wettkampftagen, und durfte mich schonen, indem ich zuschaute und nicht mit eingelaufen bin. Die Atmosphäre war super, super toll. Und wenn ich an die Turnwettkämpfe denke, an die Halle und so weiter, da war das eigentlich ähnlich. Also es hat mich rückerinnert, zum Beispiel bei der Siegerehrung, dass ja auch für mich damals die Hymne kam und die Fahne hochgezogen wurde, auch wenn das anders aussah und sich anders anhörte, ist völlig klar. Denn die DDR-Hymne und Flagge, das gibt's ja heute nicht mehr, also schon längere Zeit nicht mehr, wie wir wissen.
Ja, wie haben Sie denn damals sich gefühlt als Athletin aus der DDR inmitten dieses ja doch sehr westdeutschen und sonst natürlich auch internationalen Publikums? Haben Sie sich anerkannt gefühlt?
Ja, also das war besser als vorab befürchtet. Ich war ja auch 1968 in Mexiko, da gab es bereits 2 getrennte Mannschaften, aber eine gemeinsame Hymne, die Ode an die Freude, und die Fahne hatte Schwarz-Rot-Gold und die Olympischen Ringe. Und 1972 war dann komplett alles getrennt, also mit Hymne, mit Fahne. Und das wurde auch akzeptiert. Die Zuschauer haben das akzeptiert, auch alles, was die Organisation betraf. Ich habe keinerlei Probleme erkannt. Und das führte natürlich auch dazu, dass man sich wohlgefühlt hat und in üblicher Weise auch auf die Wettkämpfe vorbereiten konnte.
Trotzdem wird ja jetzt oft in der Retrospektive gerade über diesen Kampf der Systeme auch gesprochen. Wird das hochstilisiert, weil Sie jetzt sagen, das war für Sie irgendwie gar nicht so doll spürbar, zumindest beim Wettkampf? Oder haben Sie es dann doch an anderen Ecken und Enden gemerkt?
Naja, der Kampf der Systeme, man könnte vielleicht auch sagen, der Kampf der Länder oder der Kampf der NOKs, also der Nationalen Olympischen Komitees, sozusagen runter und hochgebrochen. Wenn man als Sportler, so ging es mir, ich kann ja nur über mich sprechen, aufgetreten ist in einem internationalen Wettkampf, dann habe ich auch empfunden, dass ich das Land, dass ich die Menschen vertrete, dass die sich freuen, wenn ich gut bin. Natürlich erst recht die Trainer, die Mediziner, die einen betreut haben, die Familie, die Freunde. Und insofern fühlte man sich auch wie so ein bisschen gestärkt, weil man wusste, die sind alle so im Hintergrund und die drücken einem die Daumen. Dass man gleichzeitig an eine politische besondere Situation gedacht hat, also das war nicht der Fall. Das kommt dann erst hoch, zumindest so habe ich das erlebt, wenn direkte Störaktionen waren, also wenn direkt Einfluss genommen wurde und man die sportliche Leistung deshalb nicht so präsentieren konnte wie üblich.
Also ich könnte mir vorstellen, dass man sich dann als DDR-Athletin, genauso wie übrigens als Athletin der BRD, in diesem politischen Klima und auch in der medialen Aufmerksamkeit vielleicht noch mehr als Repräsentantin eines Staates fühlt, als man das vielleicht heute tun würde, weil das eben so hervorgehoben wird, dass man als Sportlerin und Sportler da unbedingt die Erfolge für die Heimat einfahren soll.
Also da stimme ich Ihnen zu, wenn ich die 50 Jahre rückdenke, und zwar deshalb, die DDR hat ja permanent um Anerkennung gekämpft. Also die Anerkennung war der DDR sehr wichtig und da spielte der Leistungssport eine besonders große Rolle. In der Ökonomie kann man schon mal nicht so einfach vergleichen. Auch in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist das ein wenig schwierig. Aber beim Sport, wo alle die gleichen Regeln haben, da konnte man das richtig schön direkt. Und insofern waren die sportlichen Hochleistungen, die Erfolge für das DDR-System sicher wichtig. Nicht umsonst hatte ja Walter Ulbrich damals auch die Formulierung geprägt, Sportler sind Diplomaten im Trainingsanzug. Ja. Da ist, denke ich, auch eine ganze Menge dran.
Ist ein viel zitierter Satz, auch heute noch. Hans-Jürgen Geschke, der im DDR-Radsportteam war, der hat im Nachhinein einmal gesagt, wir hatten die Ansage, uns voll auf unsere sportliche Leistung zu konzentrieren. Und ich frage mich im Heute, ging das denn überhaupt bei dem ganzen Getöse um die Abgrenzung?
Ja, bei mir ging es. Ich war in der Lage, gut zu fokussieren. Also ich hatte zu tun mit meiner Fußverletzung. Ich war bestimmt worden, vielleicht auch gewählt, aber ohne dass ich es mitbekam, dann zum Mannschaftskapitän der DDR-Turnerin in München. Ich hatte also auch Aufgaben, die Verbindung zwischen der Mannschaft und ja den Trainern und Funktionären betraf. Das bedeutet, dass ich voll mit meinen Gedanken fokussiert war und natürlich auch noch jeden Tag zur Behandlung gegangen bin, um ja meinen Fuß, so gut es ging, der da nicht so richtig wollte und immer noch schmerzte, um den so gut als möglich auch immer wieder herzustellen im Sinne, dass ich wettkampftauglich war.
Ja, Sie haben unter großen Schmerzen dann Ihre 5 Medaillen geholt. Darüber haben Sie ja auch schon oft erzählt, auch wie das damals war, als Sie den Sprung gemacht haben am Pferd zum Beispiel. Sie haben auch im Nachhinein gesagt, das habe ich mal bei der Sporthilfe gelesen, ich glaube, das ist ein Zitat aus diesem Jahr, da haben Sie gesagt, Sie können sich grob erinnern, dass Ihr Leistungsauftrag damals noch mehr vorsah. Wohlgemerkt, nach 5 Medaillen bei einmal Sommerspielen. Wie können wir uns diesen Leistungsauftrag vorstellen?
Wir haben großes Glück insofern, dass ich diese Frage erwartet habe und die Unterlagen dazu mitgebracht habe. Die liegen jetzt hier direkt vor mir.
Sie haben das schriftlich?
Ich habe das hier direkt schriftlich. Also so, wie das damals für mich vorbereitet war. Das heißt Plan für die unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Olympische Spiele 1972, 15.05. bis 26.08.1972 und so weiter. Und darin steht geschrieben, das ist die Reihenfolge der Männer mit Boden, zuerst angegeben und dann zum Teil durchgestrichen, nämlich aus dem Pauschenpferd wird ein Balken. Also für den Boden ist vorgesehen gewesen der 3. Platz, für den Balken der 1. Platz, für Pferdsprung der 1. Platz, für Stufenbahn der 1. Platz.
Und das wussten Sie im Voraus?
Ja, ich habe das aber weit weggelegt. Also ich wollte mich nicht verunsichern, weil das kam mir utopisch vor. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, diese Platzierungen tatsächlich erreichen zu können und schon gar nicht, nachdem ich die Fußverletzung hatte. Aber ich habe mich zum Glück nicht irritieren lassen.
Würden Sie im Nachhinein sagen, das System hat Sie doch auch auf diese Art unter Druck gesetzt? Das ist jetzt eine fast schon naive Frage.
Jein, mit dem Plan schon, weil natürlich trainiert wurde und alles darauf fokussiert wurde, diese Erfolge zu erringen. Aber ich habe mich halt dagegen gewehrt. Mein Körper, mein Kopf hat gesagt, nein, leg das mal weit weg und mach das, was du gelernt hast, wo du dich stabilisiert hast, sicher bist in den Übungen und dann werden wir sehen, was unterm Strich rauskommt.
Zu welchen Mitteln die DDR gegriffen hat, dann auch für den sportlichen Erfolg und den sportlichen Kampf der Systeme, das wissen wir heute. Es gab diesen Staatsplan 1425, da ist ja das Doping oder die Pläne auch dann festgehalten. Der stammt aus dem Jahr 1974. Welche Rolle spielte denn Doping bei Ihnen schon damals?
Zum Glück gar keine, außer dass ich zur Dopingkontrolle musste und längere Zeit brauchte.
Bei den Spielen?
Ja. Ich musste, in München wurde ich getestet, war ja nicht ungewöhnlich. Die haben, glaube ich, ein Lossystem gehabt. Also ich war auch dran, andere waren auch zum WC delegiert worden, um die entsprechenden Voraussetzungen zur Untersuchung dann zu haben. Also Doping wurde getestet und ich war auch sehr vorsichtig. Ich habe zum Beispiel nicht angebotene Essartikel aller Art angenommen. Ich habe in meiner Einraumwohnung auch die großen 2-Liter-Flaschen, wenn die geöffnet waren und mehrere Stunden allein im Kühlschrank waren, also ohne dass ich in der Wohnung war, nicht wieder getrunken, sondern habe neue Flaschen genommen. Also ich habe mich wirklich aus meinem Ermessen sehr geschützt, dass auch keine Fremdeinwirkung möglich ist, falls jemand irgendwas geplant hätte. und hatte auch vorher so, ich weiß, zu keinem Zeitpunkt glücklicherweise mit irgendwas zu tun, was Doping heißt.
Man muss dazu sagen, soweit ich weiß, sagen Sie jetzt sicherlich auch deshalb, weil es eben im Nachhinein sehr, sehr viele Sportlerinnen und Sportler aus den verschiedenen Jahrzehnten dann gab, aus der DDR, die auch gesagt haben, sie haben später erfahren, dass sie unwissentlich gedopt wurden. Deswegen jetzt einfach nochmal die Nachfrage zur Konkretisierung, weil Sie das jetzt schon sehr schnell auch gesagt haben, ja, nach meinem Wissen bei mir zum Glück nicht. Also da sind Sie sich sicher?
Also gut, dass Sie das ansprechen. Ich habe mir auch meine Medizinakte geholt. Also ich habe die alle bei mir, die Akten. Nicht jetzt heute, aber zu Hause. Mhm. Nirgendwo steht irgendwas dazu. Ich habe die angeguckt, weil ich das natürlich wissen wollte. Also dass eben sowas Unwissentliches bei mir nicht stattfand. Und deshalb kann ich sagen, ich bin sicher, dass da nichts eingetragen wurde, dass ich damit auch jetzt von der Einnahme her nichts zu tun hatte. Ja, und das ist eigentlich alles bezogen auf mich.
War Ihnen das gesundheitlich wichtig, um Dinge einzuschätzen, oder war es Ihnen wichtig hinsichtlich Ihrer Erfolge?
Na, in allem. Also Doping ist nun mal etwas, was nicht regulär ist, was künstlich Leistung befördert. Und ich bin angetreten, um realistisch meine Leistung zu zeigen und mit anderen im Wettkampf zu messen und erfolgreich sein zu können, wenn denn die Leistungen so gut sind. Also Doping ist natürlich eine Entwicklung, die maximal zu bekämpfen ist und die eigentlich im internationalen Hochleistungssport überhaupt gar keinen Platz haben sollte.
Wie sehen Sie das heute? Also auch mit der Erfahrung von Kolleginnen und Kollegen aus der DDR, die dann vielleicht auch später noch dran waren, heute zum Teil anerkannte Dopingopfer sind. Reicht Ihnen das aus, was da heute getan wird?
Ich bin vielleicht nicht ganz umfassend auf dem Stand, den Sie da haben. Ich hatte mal einen Beitrag gesehen zu einer früheren Turnerin. Da wurde auch die Akte gefilmt, wo das, was sie da bekommen hat, medizinisch dargestellt wurde. Ich konnte also auch lesen, was das war. Und dazu muss ich sagen, als ich meine Facharztweiterbildung hatte, nämlich Fachärztin für Orthopädie, da war diese Medikation damals, ist also schon lange her, bei dem sogenannten Morbus Scheuermann angewandt worden. Das ist meist in der Brustwirbelsäule. Da wandelt sich ein Teil des Knochens in Bandscheibennähe in weiches Gewebe um. Ist so, als würden die Bandscheiben ein wenig einsinken in benachbarte Wirbelkörper. Und man kann das dann im Röntgen vor allem sehen. Und damals war die Behandlungsmethode, dann so eine Kombinationsbehandlung durchzuführen. Und das hatte ich im Fernsehen unter dem Thema Doping zu einer früheren Turnerin gesehen. Ja, und da habe ich mich natürlich gewundert, dass diese Vermischung mit Doping und medizinischer Behandlung vollzogen wird. Das hieß damals Kaiserschema. Professor Kaiser war der Ordinarius in der Charité zu DDR-Zeiten. Der hatte das völlig unabhängig vom Leistungssport entwickelt, nämlich zur Behandlung dieser sogenannten aseptischen Nekrosen.
Also aus Ihrer Sicht möglicherweise da etwas durcheinander geraten, meinen Sie, dass da von Doping gesprochen wird, wo Sie eine medizinische Indikation für ein Medikament sehen?
So wurde das damals gelehrt. Ich war junge Assistenzärztin und die Fachärzte, Oberärzte bis hin zum Klinikchef haben diese Therapie, die ich da im Fernsehen sah, als Dreierkombination zur Behandlung bestimmter Erkrankungen des Knochens.
Und würden Sie das heute auch noch so sehen, dass das die Medikation?
Also schon seit langer Zeit gibt es diese Behandlung nicht mehr. Warum, das weiß ich nicht. Vielleicht hat sie sich nicht bewährt, aber ich bin hundertprozentig sicher, dass es damals eine Behandlungsmethode war.
Frau Büttner-Jans, wir sprechen ja heute auch oder vor allem anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1972, bei denen Sie eben die erfolgreiche Turnerin waren, die erfolgreichste deutsche Athletin mit ihren 5 Medaillen. Wir müssen noch über einen anderen Aspekt sprechen, der natürlich bei diesen Spielen im Rückblick auch immer eine Rolle spielt, und das ist das Attentat auf die israelische Mannschaft. Wie haben sich die Tage bei Ihnen als Sportlerin, die Tage damals, eingebrannt?
Na, das war der 5. September bekanntlich. Und dieser Tag war geplantermaßen unser Abreisetag. Das heißt, wir haben früh unseren Koffer gepackt oder fertig gepackt, sind zum Frühstück gegangen. Und da fiel auf, dass es plötzlich Absperrungen gab, die vorher nicht da waren. Natürlich hatten wir gefragt, warum gibt es die? Und ja, Informationen gab es keine. Wir sollten halt woanders entlang gehen. Beim Frühstück gab es dann erste Informationen, dass was ganz Fürchterliches passiert ist, nämlich dass da jemand erschossen wurde. Dann haben wir natürlich versucht, weitere Informationen zu bekommen. Aber andererseits wartete auch der Bus zum Flughafen, dass wir zurückfliegen konnten nach Berlin. Das ist natürlich dann auch gewesen. Und als wir wieder zu Hause waren, ich habe dann auch versucht, dauerhaft Informationen zu erhalten, weil ich das so absurd, so genau das Gegenteil von Olympischen Spielen, so etwas empfand, also als Gegenteil, so dass ich das irgendwie, das war so unwahr, ja, so furchtbar unwahr. Und insofern ist das natürlich auch gut gewesen, dass alles aufgearbeitet wurde und vor allem auch prophylaxemäßig sollte so etwas nie wieder passieren.
Ich glaube, das mit der Aufarbeitung, da würden jetzt einige der, gerade der Hinterbliebenen, würden da heftig widersprechen, weil sie ja eben gerade das anmahnen, dass die Aufarbeitung eben so nicht wirklich zu Genüge stattgefunden hat. Aber was wir sagen können jetzt, 50 Jahre danach und kurz vor der Trauerfeier, gibt es eine Einigung bei der Entschädigung zwischen den Hinterbliebenen und der Bundesrepublik, dem Freistaat und der Stadt München. Nicht nur der Entschädigung, sondern eben auch, dass man auf die Forderung eingegangen ist der Hinterbliebenen. Also dass es eine weitere Aufarbeitung gibt durch eine Historikerkommission, dass es die Freigabe von Akten gibt und dass auch die politische Verantwortung dann eingeräumt wird. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das hören? Ist das etwas, das es gebraucht hat, um da irgendwann auch mal das Gefühl zu haben, dass das wirklich sauber aufgearbeitet wurde, auch im Rahmen dieser Spiele, von denen Sie ja ein Teil waren, wenn auch natürlich nicht ein Teil dieser Seite?
2012, also vor 10 Jahren etwa, habe ich teilgenommen bei einer Gedenkveranstaltung wegen dieses Attentats direkt am Ort des Geschehens. Und da waren auch zum Beispiel Thomas Bach, der Herr Ude, der Bürgermeister damals, und Wolfermann, der bundesdeutsche Sportler und Olympiasieger. Und da haben wir auch mitbekommen, denn da war noch eine Veranstaltung dort auf dem Flugplatz, wo es ja weiterging und die meisten Opfer leider entstanden sind oder zu beklagen waren, dass die Akten noch geschlossen sind. Und die Angehörigen hatten auch die Möglichkeit, das öffentlich darzustellen, dass sie damit unzufrieden sind. Und ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, dass die Akten noch immer geschlossen sind und hatte mich dann auch erkundigt, ob es nicht möglich ist, damit auch mal ein Ende der Aufarbeitung möglich ist, diese Akten zu öffnen. Und ja, nun dachte ich natürlich, dass es in den letzten 10 Jahren erfolgt ist. Aber Sie sagen, dass es eher nicht der Fall war.
Es ging um eine vollständige Öffnung, genau, und Aufklärung der Geschehnisse damals. Und das war eben der Vorwurf der hinterbliebenen Sprecherin Anki Spitzer zum Beispiel im Sportgespräch vergangene Woche. Mhm. Was machen diese Nachrichten mit Ihnen, wenn Sie hören, dass man sich jetzt geeinigt hat?
Ja, das ist so wie Deckel drauf, aber dieses furchtbare Erlebnis wird bleiben und die Angehörigen, die werden sicher ihr ganzes Leben lang damit zu tun haben. Ich hoffe nur, dass sie nun mit der Einigung einen gewissen Frieden finden können, auch wenn der nicht vollständig sein kann.
Das Sportgespräch heute mit der Olympiasiegerin von 1972 im Turnen, Karin Büttner-Jans. Frau Büttner-Jans, Sie haben ja dann nach den Spielen 72 mit nur 20 Jahren aufgehört, auch nachdem Sie so erfolgreich waren. Können Sie noch einmal für uns erzählen, warum Sie diese Entscheidung zu diesem Zeitpunkt getroffen haben?
Ich fühlte mich am Zenit meiner sportlichen Möglichkeiten angekommen. Ich hatte ja neue Elemente, Verbindungen geübt und diese auch zeigen können in München. Zum Beispiel war ich die Einzige, die diesen Yamashita mit ganzer Drehung um die Körperlängsachse turnte und am Bahn der nach mir benannte Salto in der Holmgasse. Und ich konnte mir auch nicht mehr so richtig vorstellen, dass ich nun noch mehr lernen kann mit bereits 20 Jahren. Und insofern dachte ich, so schöne Erfolge, trotz der Fußverletzung, das sollte dann eigentlich alles sein. Ich würde mich gerne meinem Leben mit der Medizin widmen wollen. Und im Jahr 1971 war ich bereits immatrikuliert worden, habe in dem Jahr bis zu den Olympischen Spielen dann nahezu nichts absolvieren können, 2 Nebenfächer nur. Und Medizinstudium und Training parallel geht sowieso nicht. So dass ich dann letztlich auch sehr froh war, als nach diversen Gesprächen Einverständnis gezeigt wurde, dass ich mit dem Leistungssport aufhöre und mich voll dem Medizinstudium widme.
Da sprechen Sie jetzt schon Einverständnis an. Das lässt ja auch aufhorchen. Und das war jetzt eigentlich auch meine Frage. In der DDR hätte man doch sicher gewollt, dass Sie weitermachen, auch wirklich vielleicht an, ja, oberster staatlicher Stelle. Welche Kräfte haben da auf Sie gewirkt?
Ich denke, weltweit hätte man sich das gewünscht, ja, wenn jemand so erfolgreich ist, dass man dann auch noch weitermacht in der Erwartungshaltung. Oh, das geht so weiter. Immer wieder schön Gold, Silber, Bronze gewinnen. Naja, also es ist ja normal. Es sind viele Investitionen de facto getätigt worden. Also die Trainer, ich hatte ja als Haupttrainer Jürgen Heretz und dann weitere Trainer gehabt, je nach Gerät. Ich hatte mehrere Jahre Einzelunterricht gehabt. Das muss eine Menge kosten. Ich hatte medizinische Betreuung. Ich hatte viele, viele Dinge, die dazu führten, dass ich mein Leben voll auf den Sport fokussieren konnte und parallel auch mit nur einem Jahr Verzögerung das Abitur ablegen konnte. Und insofern kann man nicht sagen, okay, Leute, tschüss, ich höre auf, wir sehen uns dann vielleicht mal spontan und das war's dann. Ich finde es normal, dass man darüber spricht und sich austauscht, wie von jeder Seite die Gedanken sind.
Sie haben dann ihr Medizinstudium abgeschlossen, haben promoviert und sind sogar Professorin heute, haben die künstliche Bandscheibe mitentwickelt und waren ja auch Leiterin zweier Berliner Kliniken. Können Sie sagen, auf was Sie heute im Rückblick stolzer sind? Auf die sportliche oder auf die medizinische Karriere?
Ja, vielleicht darf ich noch ergänzen mit den zwei Kliniken. Die habe ich parallel geleitet. Also ich war Chefärztin parallel von zwei Kliniken. Mhm. Einmal in Berlin-Friedrichshain und einmal in Berlin-Kreuzberg über diverse Jahre. Insgesamt war ich 22 Jahre Chefärztin von Berliner Kliniken. Und das war natürlich gerade mit paralleler Leitung die absolute Herausforderung, noch in einem operativen Fach. Ich wurde damals von der Geschäftsführung gefragt und gebeten, die nicht so tollen Zahlen in bessere Zahlen umzuwandeln, indem ich halt meine Expertise, die Orthopädie, einbringen sollte in diese eine Klinik, die ich zusätzlich bekam zur Leitung. Und das ist auch gelungen. Ja, und auf Ihre Frage zu antworten, das kann man gar nicht beides so richtig vergleichen. Also der Sport ist die eine Seite. Ich habe das Glück gehabt, zu sportlichen Höchstleistungen zu kommen, die auch entsprechend belohnt wurden mit olympischen Medaillen. Und in der Medizin hatte ich das Glück, am rechten Ort zur rechten Zeit gewesen zu sein, nämlich die künstliche Bandscheibe mit an entscheidender Stelle mit entwickelt zu haben. Professor Schellnhack war noch dabei. Wir waren so beide das Hauptteam gewesen. Ich habe zu dem Thema auch habilitiert und war dann sehr oft zu Vorträgen eingeladen, habe weitere Patente entwickelt, die noch immer aktiv sind. Und ich hoffe, dass aus diesen Patenten dann auch noch die sogenannten Kinder der ersten Prothese, nämlich der Charité-Prothese, entstehen werden.
Das ist jetzt eine sehr differenzierte Antwort auf die Frage, auf was Sie möglicherweise stolzer sind. Das finde ich ganz interessant, denn ich glaube, es ist noch nie so richtig vorgekommen, dass jemand hier im Sportgespräch nicht gesagt hätte, dass gerade die Olympiamedaillen oder die sportlichen Erfolge so prägend waren und genau das, was irgendwie so das Motiv dann über das restliche Leben auch war. Das finde ich jetzt interessant, dass Sie das so sagen. Können Sie das erklären?
Ja, das kann ich. Die olympischen Medaillen, die haben auf jeden Fall mein Leben sehr geprägt. Also ich war so die Ewige und bin es immer noch Olympiasiegerin. Das geht bis zum heutigen Tag genau genommen. Was inhaltlich bedeutet, man war nicht Olympiasieger oder Siegerin, sondern man ist es.
Man bleibt es ein Leben lang.
Man bleibt es, genau. Was ja auch sehr schön ist. Und was ich mit der Forschung und der Medizin bezüglich der künstlichen Bandscheibe gemacht habe, das hat aus meiner Sicht einen ganz anderen Stellenwert, der auf jeden Fall von der Bedeutung für die Patienten riesig ist. Nämlich insofern, es wurde mit dem ersten Implantat Bewegungserhalt bei hochgradigem Verschleiß einer Bandscheibe und man musste nicht versteifen, sondern man konnte Bewegung erhalten und gleichzeitig die Schmerzen erheblich reduzieren. Das hat etwas Neues gebracht, weltweit. Also es hat auch einen neuen Markt gebracht, eine neue Strategie in der Behandlung schwerstkranker Patienten, was die Schmerzen betrifft. Und insofern, das verstehen Sie sicher, Frau Schweizer, ist die Waagschale, eine Seite sind olympische Medaillen, auf der anderen Seite ist diese Entwicklung künstliche Bandscheibe, ich glaube, ein bisschen Richtung künstlicher Bandscheibe prägend, weil das eine Einmaligkeit war, weltweit ein Unikat ist und insofern auch einen Fortschritt in der Medizin gebracht hat. Ich würde sagen, das ist deshalb bedeutsamer für mich gewesen.
Sie waren ja dann Orthopädin. Ausgerechnet könnte man meinen, dann als Turnerin, die Sie ja vorher waren und dann auch noch verletzt bei Olympischen Spielen aufgetreten sind. Was haben Sie manchmal gedacht über Ihre Aktionen, sage ich jetzt mal, im Spitzensport, als Sie das orthopädische medizinische Wissen hatten? Oh je.
Ja, also es war sicherlich nicht alles zu 100% optimal, was wir trainiert haben. Das betraf vielleicht vor allem das Krafttraining, dass man zum Beispiel den Bereich hinter der Kniescheibe, den Knorpelbereich, möglicherweise mehr strapaziert hat, als es sein musste. Aber auf der anderen Seite kann es so verkehrt nicht gewesen sein, was wir gemacht haben. Wenn ich mir heute überlege, ich spiele 18 Löcher Golf, das sind so 8 bis 10 Kilometer Fußweg, wo ich auch ziemlich straff vorwärts gehe.
So Sie haben aber auch mit 20 aufgehört.
Ja gut, das stimmt, aber trotzdem hatte ich 10 Jahre vorher intensivst trainiert und 10 Jahre sind 10 Jahre. Gut, wer dann vielleicht bis 30 oder 35 aktiv ist, hat möglicherweise dann etwas anderes. Aber wenn ich mich an Kim Bui erinnere, die über 30 Jahre alt ist.
Die jetzt gerade ihre letzten Meisterschaften geturnt hat.
Die gerade sich vom Wettkampfsport verabschiedet hat bei den European Championships. Die Frau ist hervorragend in Form. Ich habe überhaupt nichts entdeckt, dass sie Beeinträchtigungen hat, gesundheitlicher Art, und nicht alles ausführen konnte, was sie vorgesehen hatte. Insofern muss man den Sport auch von der orthopädischen Seite, wenn jemand krank ist, so sehen, dass überlegt werden sollte, wie weit ist dieser Sportler, diese Sportlerin überhaupt noch tauglich. Aber wenn Gesundheit da ist und auch keine schweren Anlagestörungen da sind, warum soll man sich dann nicht über viele Jahre maximal körperlich betätigen? Das hat ja auch Vorteile zum Beispiel für bestimmte Eigenschaften wie Disziplin, und sich auch einer Aufgabe widmen, die man zu Ende bringt, einen gewissen Mut entwickeln, Fairness zu lernen gegenüber anderen, ja, gewinnen können und auch verlieren können. Der Sport bringt eine Menge Eigenschaften mit sich.
Das war das Sportgespräch mit der 5-maligen Medaillengewinnerin bei den Sommerspielen 72, Karin Büttner-Jans. Ich bin Marina Schweitzer. Danke fürs Zuhören.